Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum Auftakt unserer Vortragsreihe in diesem Sommersemester 2009. Sie haben es gelesen, wir haben in diesem Semester das Thema vom Denken und von der Wissenschaft. Und ja, an welchem Ort sollte man sich eher und mehr darüber auseinandersetzen als an einer Hochschule? Da gehört es womöglich hin, solch ein Thema. Ich denke, wir haben in diesem Semester wieder ein sehr spannendes Programm. Wir haben einige Referenten an Bord, die in den vergangenen Semestern hier die Vorträge gehalten haben, die Sie womöglich schon kennengelernt haben. Einer davon ist Herr Dr. Röhrle, zu dem ich gleich noch ein paar Sätze sagen werde, der heute den Auftaktvortrag hält. Aber wir haben auch ein paar neue Gäste dabei, die bisher hier in der Aula noch nicht gesprochen haben. Ich denke, wir dürfen sehr gespannt sein. Das wird sicher interessant. Ich habe es mir zur Regel gemacht, in der ersten Stunde ein paar Sätze zu sagen zum Prozedere, weil das ja für Sie immer sehr interessant ist. Wie komme ich zu meinem Leistungsnachweis? Ich sage das in dieser Stunde und dann sage ich es nie mehr wieder, weil es eigentlich ja vergleichsweise langweilig ist und wir Vorträge hören möchten. Deshalb möchte ich auch gar nicht so viel dazu sagen, sondern Sie zuerst einmal hinweisen darauf, dass im Internet der Hochschule unter dem Punkt Lehre in der linken Navigationsleiste ein Link zu finden ist zum Studium Generale Angebot. Und dort finden Sie eine PDF-Datei, in der zum einen das Programm dieses Semesters beschrieben ist, dieser Vortragsreihe, zum anderen die Spielregeln festgehalten sind. Also was müssen Sie tun, damit Sie einen Leistungsnachweis erwerben können. Das Thema ist für all die interessant, die in einem Bachelor- oder Masterstudium sind. Diplomanten, denen hat man es noch zugetraut, dass sie durch pure Anwesenheit sich schon weiterbilden. Das gilt für Bachelor- und Masterstudenten nicht mehr. Sie müssen was tun, wenn sie einen Schein haben wollen, einen Leistungsnachweis. In diesem Fall, hier in der Vortragsreihe, müssen Sie Folgendes tun. Jedes Mal ein Protokoll führen, eine, zwei Seiten. Halten Sie fest, was Sie für bemerkenswert halten, für interessant an den Vorträgen, was Sie inspiriert. Wirklich nur ein, zwei Seiten, mehr nicht. Und diese Protokolle sammeln Sie und am Ende des Semesters, wenn alles rum ist, dann geben Sie die, wenn Sie denn einen Leistungsnachweis haben wollen, ab im Sekretariat des Studiengangs Kommunikationsdesign, dort im M-Gebäude, erster Stock bei Frau Fuchs. Die sammelt das ein und gibt es dann irgendwann mir und ich finde irgendwann die Zeit, da drauf zu schauen und gebe Ihnen dann ein bestanden oder nicht bestanden oder eine Note, je nach Wunsch. Sie sollten das Formular, das Ihr Studiengang fürs Studium Generale nutzt, bitte beifügen, damit ich das gleich dort eintragen kann. Für diejenigen, die am Ende des Studiums sind und es ganz, ganz eilig haben, die sollten bitte darauf vermerken, dass es ganz, ganz eilig ist und dass ich es möglichst schnell Ihnen zurückgebe. Ich glaube, mehr brauchen Sie gar nicht wissen, oder? Haben Sie irgendwelche Fragen dazu? Dann klären wir es vielleicht kurz. Gut, wunderbar. Also, lesen Sie es nochmal nach, wenn es Ihnen klar ist, in dieser Datei, die im Internet steht. Ja, vom Denken und von der Wissenschaft ist unser Thema in diesem Semester. Wir haben zum Auftakt Herrn Dr. Erich Röhrle zu Gast. Herr Röhrle hat in Philosophie seinen Doktor gemacht, hat nach einem arbeitsreichen Leben, er ist eigentlich Diplom-Verwaltungswirt, da hat er im Ruhestand angefangen, das zu tun, was Sie tun, nämlich nochmal studieren. Am ersten Tag seines Ruhestandes schrieb er sich an der Uni Konstanz ein. Stuttgart, nicht Konstanz. Natürlich haben Sie in Stuttgart studiert, wie meine Wenigkeit ja auch. Schrieb sich ein in Philosophie und Kunstgeschichte war es, glaube ich. Ne? Ja, und dann machte er seinen Magister und da ihm das nicht reichte, hat er dann auch noch einen Doktor obendrauf gesattelt. Das muss ich sagen, erzähle ich immer sehr gerne, weil ich das toll finde. Ich finde das bewundernswert, wenn man den Ruhestand und die fortgeschrittenen Jahre dafür nützt, sich zu bilden und etwas für sich zu tun. Das finde ich schön. Glaube ich, ist ein gutes Modell. Also ich werde versuchen, da ein Beispiel zu nehmen, wenn ich so weit denn komme. Ja, Herr Röhrle wird uns heute etwas erzählen über den Übergang vom Mythos zum Wissen, den man gemeinhin bei den Vorsokratikern verortet. Und stutzen Sie nicht über das Wort, die Vorsokratiker nennt man die Philosophen, die vor Sokrates gelebt haben und gewirkt haben. Aber das wird Ihnen Herr Röhrle sicherlich sehr genau erzählen. Freuen wir uns auf seinen Vortrag, viel Vergnügen. Ein Nachtrag, bitteschön. Hier sind ja noch leere Plätze und wir haben noch viele von diesen Karten. Wenn Sie mögen und jemanden locken möchten, dann liegen hier welche. Nehmen Sie sie doch mit und verteilen sie. Das wäre schön. Nun denn, Herr Röhrle.
Also Herr Friedrich, besten Dank für die freundliche Vorstellung. So langsam glaube ich auch, was Sie jedes Mal mir erzählen, wird schon was drin sein. Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, ich freue mich, dass wir heute Abend über ein Thema uns unterhalten dürfen, das eigentlich dem Text der Überschrift nach sehr alt ist und trotzdem ein sehr aktuelles Thema. Die Philosophie ist nämlich eine Wissenschaft mit einer ganz eigenartigen Bewandtnis. Wenn Sie Physik studieren oder Medizin oder Biologie, dann ist es ganz klar, Sie nehmen das modernste Lehrbuch in die Hand. Bei der Philosophie ist das ganz anders. Da nimmt man gar die ältesten Bücher in die Hand. Warum wohl? Das hängt damit zusammen, weil die Probleme, mit denen es die Philosophie zu tun hat, immer noch die ungelösten Probleme sind. Man kann auch sagen, die Philosophie ist die Wissenschaft für die ungelösten Probleme, für die noch nicht verstandenen. Nun, alles, was wir verstehen wollen oder anstreben zu verstehen, hat was mit Denken zu tun. Gedanken, Denken, Denkinhalte. Was sind eigentlich unsere Denkinhalte? Ganz grob, das können Fantasien sein, das kann Musik sein, das kann alles Mögliche sein, es können Mythen sein, Mythologien, es kann Wissenschaft sein. Das alles hat mit Denken zu tun und sind Gedächtnis, Denkinhalte. Worin unterscheiden sie sich voneinander und wie, das ist unser Thema heute Abend, geht aus dem allgemeinen Denken, das auch sehr weitschweifig sein kann, das hervor, was wir dann später als Wissen bezeichnen, als Wissen anstreben. Wissen ist ja etwas, was möglichst nachprüfbar sein soll. Philosophische Aussagen sind in aller Regel nicht nachprüfbar. Es sind Meinungen, über die man sich streiten kann, unterhalten kann, diskutieren kann. Ein Experimentum crucis, ein Testexperiment für die Philosophie gibt es nicht. Wenn es sowas gibt, ist es bereits im Bereich der Physik oder sonst wo der exakten Wissenschaften gelandet. Das Denken und das Wissen. Wissen war zunächst ganz am Anfang bei Entrantige, bei dem Gebiet, wo wir heute anfangen wollen, war Wissen etwas ganz Alltägliches. Der Begriff der Philosophie kam später. Wissen, einer, der etwas wusste, der ein Weiser ist, ein Wissender, das war ein Handwerker, der sein Handwerk gut verstanden hat. Das war ein Mann, der Schiffe bauen konnte, der vielleicht auch eine Armee, eine Streitmacht führen konnte. Das war ein Wissender, ein Sophos, wie in diesem alten griechischen Sprachgebrauch so ein Mann genannt wurde. Meistens waren es Männer. Natürlich kann man sich auch das Vergnügen leisten, das natürlich dann weniger einbringt, sich über das Denken selber Gedanken zu machen. Und es hat sich so nach und nach herausgebildet, dass auch Wissen etwas mit Freude an Wissen, mit Liebe zum Wissen zu tun haben kann. Und so haben sich dann eine ganze Reihe von Begriffen gebildet, die mit dieser Freude, mit dieser Liebe, mit der griechischen Vorsilbe viel etwas zu tun haben. So ist ein Menschenfreund zum Beispiel ein Philanthrop oder ein Pferdeliebhaber ist ein Philippos, ein Pferdelieber, ein Philipp. Oder ein Sprachwissenschaftler, einer hat sich mit der Sprache beschäftigt, ein Philologe. Wenn man gern Musik hört, dann geht man in die Philharmonie und einer, der einen gern in die Binde gießt, könnte dann ein Vieltrinker sein oder sowas ähnliches. Das wäre also zunächst einmal das, was das Wissen ganz allgemein auszeichnet. Und erst so nach und nach hat sich herausgebildet, was dann ein Philosoph ist. Ein Wissender, ein Freund, ein Liebhaber des Denkens, des Wissens. Meistens sind das Angelegenheiten gewesen, die mit Geld verdienen zunächst mal nichts zu tun haben. Wir feiern in diesem Jahr oder begehen oder erinnern uns an den 100. Geburtstag von Heinz Erhardt. Noch ein Gedicht, das kennen Sie wahrscheinlich. Der hat auch über das Denken sich Gedanken gemacht. Eine runde, weiche Sache ist das Hirn bei Frau und Mann. Und es ist nicht auszudenken, was man damit denken kann. Aber leider kennen viele nicht den Wert dieser Substanz. Hilflos gehen sie durchs Leben wie eine Katze ohne Schwanz. Um sich vor diesem Schicksal zu bewahren und vor hilflos durchs Leben zu gehen, gibt es eigentlich nur ein probates Mittel. Man beschäftigt sich mit Philosophie. Wir wollen uns also mit dem Denken beschäftigen, nicht mit der gehirnphysiologischen Seite, nicht mit dem, was in unseren Köpfen in der Materie dabei vorgeht. Das wäre ein viel zu weites Thema, da wäre ich auch gar nicht dazu kompetent genug, das zu sagen. Wir wollen also uns nicht mit der eigentlichen Substanz beschäftigen, sondern mit dem, was darin vorgeht, was man damit machen kann. Und deswegen, mit der Philosophie wollen wir dann ganz vorne anfangen, bei der griechischen Philosophie. Zunächst liegen von diesen Philosophen, die man als Vorsokratiker bezeichnet, keine abgeschlossenen Werke vor. Das liegt nicht daran, dass die keine geschrieben haben, sondern es liegt einfach daran, dass sie die lange Zeit, wir sprechen in der Zeit von 500, 600 vor Christi Geburt, also über 2500 Jahre, dass die Werke diese lange Zeit nicht überdauert haben. Ein großer Teil davon sind beim Brand dieser weltberühmten Bibliothek in Alexandrien, die ja zweimal abgebrannt ist, vernichtet worden. Und was wir heute noch haben, sind Fragmente, Bruchstücke, zum Teil von den Autoren selber, zum einen weitaus größeren Teil aber von anderen Autoren, die diese zitiert haben. Und so wurden dann diese Bruchstücke, die sich in Hunderten von Werken erhalten haben, zusammengetragen und vor allem ein Mann oder zwei Männer, Diels und Kranz, haben sich damit beschäftigt, diese Fragmente zusammenzustückeln und auch herauszugeben. Wenn man also die Vorsokratiker zitieren will, dann wird meistens auf Diels, Kranz, auf diese beiden Männer Bezug genommen. Es gibt neuerdings auch eine ganze Reihe andere Ausgaben, die auch etwas vollständiger sind. Es wurden auch im Laufe der Zeit noch neue Fragmentteile aufgefunden. Was war eigentlich die Idee, dass die Griechen als die Erfinder der Philosophie angesehen werden können? Man spricht natürlich auch von der indischen Philosophie, von der chinesischen Philosophie. Das ist nicht diese Philosophie, die wir eigentlich meinen. Das hat wohl zu tun mit der Sprache, die im Griechenland, im alten Griechenland gesprochen wird und die wir heute auch noch sprechen, mit dieser indoeuropäischen Sprachgruppe. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, nicht nur Hauptwörter zu haben, Substantive, sondern es gibt auch die Möglichkeit, und das ist eine der, wie soll man sagen, Vorzüge oder auch Nachteile dieser indoeuropäischen Sprachgruppe, dass man ganz normale Zeitwörter, Verben zu Hauptwörtern machen kann. Sie wissen alle, das ganz harmlose Hilfszeitwort sein, ist, das wird plötzlich in Anführungszeichen gesetzt und dann diskutiert man über das Sein, über das Ist. Existiert ein Sein? Gibt es sowas? Das ist mit Sprachen oder mit Schriften, die einen Bilderrahmen, die von Bildern ausgehen, eigentlich gar nicht möglich. Und deswegen führt das zu Missverständnissen, wenn man den Begriff der Philosophie auf andere kulturelle Überlieferungen überträgt. Es ist auch ein Missverständnis, wenn man hier bei uns oft spricht von der, sagen wir mal, von der Philosophie des Hauses Daimler-Benz oder sowas, ich möchte keine Werbung betreiben. Was da gemeint ist, diese Werbephilosophie, hat mit dem, was man unter Philosophie versteht, eigentlich nichts zu tun. Damit soll nur gesagt werden, das ist die Maxime, der Grundsatz, nachdem die ihre Werbung betreiben, in der Hoffnung, dass sie möglichst viel verkaufen dabei. Was ist nun dabei passiert? Es war ja die Philosophie dieser Vorsokratiker, war nicht der Anfang des Denkens. Es war schon viel früher was da. Und dieses Denken, diese Überlieferung, diese Schriften, die meisten sind ja sehr viel später in Schriftform niedergelegt worden, wurden mündlich tradiert, werden einem Bereich zugeschrieben, den man als Mythos, als Mystik, Mythos bezeichnet. Damit soll gesagt werden, dass in diesen Mythen nicht das rationale Denken die erste Rolle spielt, sondern mehr ein bildhaftes sich vorstellen, in dem dann Geister und Götter und alle möglichen Wesen da eine Rolle spielen. Aber diese Art zu denken hat mit diesem Einsetzen dieser vorsokratischen Philosophie eine einschneidende Wendung genommen. Was war das? Wenn Sie zum Beispiel lesen bei Homer in der Ilias, da fällt zum ersten Mal einem auf eigentlich, wie in Gegensätzen gedacht wird, in Gegensätzen argumentiert wird. Es gibt eine wunderbare Stelle in der Ilias, die können Sie nachlesen, wenn Sie mal Zeit haben, die berühmte Schilderzählung. Die zieht sich über mehrere lange Kapitel oder Seiten hinweg. Es wird im Detail geschildert, was das Schild des Achilles alles darstellt. Das Schild müsste, wenn das alles wirklich sein müsste, ein riesengroßer Apparat sein. Es war eben so, dass der Dichter in dieses Schild seine Fantasie hineingelegt hat. Und wenn man das aufmerksam liest, wird man feststellen, dass es Bilder sind, die alles Gegensätze beschreiben. Dieses Denken, dieses Argumentieren in Gegensätzen ist festzustellen, wenn man sich mit diesen alten Schriften befasst. Es ist noch nicht sehr lang her, im letzten Jahrhundert, als auch die Wissenschaft bei uns, so eine Psychologie, zu der Auffassung gekommen ist, ohne Gegensätze läuft überhaupt nichts. Ohne Gegensätze ist Erkenntnis eigentlich gar nicht möglich, weil das fehlt, von dem man sich absetzen, abheben will. Man muss, wenn man etwas begreifen will, etwas denkerisch darstellen will, muss man wissentlich, absichtlich Gegensätze aufweisen, um so darzulegen, um was es geht. Ich möchte einen dieser Psychologen zitieren, Carl Gustav Jung, der schreibt in einem seiner Bücher, Sein ohne Gegensätzlichkeit ist völlig undenkbar, da sein Vorhandensein überhaupt nicht festgestellt werden könnte. Man kann natürlich sagen, nur die Psychologen schreiben so manches, aber Jung, dieser Psychoanalytiker Jung, hat ganz wesentliche Teile seiner Arbeit in enger Zusammenarbeit mit einem der bedeutenden Physiker gemacht des letzten Jahrhunderts, nämlich Wolfgang Pauli, und hat mit dem zusammen diese Probleme durchdiskutiert. Es ging dann so weit, dass sie sogar gemeinsame Veröffentlichungen gemacht haben. Ich möchte noch ein Zitat bringen, nur um Ihnen zu zeigen, dass das nicht etwa vom Himmel heruntergeholt ist, dieses Denken, dieses Argumentieren in Gegensätzlichkeiten. Erich Neumann, einer Schüler dieser Jungschule, schreibt, erst in diesem Bewusstseinslicht erkennt der Mensch. Und dieser Akt des Erkennens, der bewussten Unterscheidung, scheidet und trennt die Welt in Gegensätze. Denn nur in Gegensätzen ist Welterfahrung möglich. Soweit dieses Zitat. Erkennen, Wissenserwerb, setzt also, das ist aber kein Ausschließlichkeitsanspruch, es setzt in großen Bereichen voraus, dass man die Welt in Gegensätzen aufspaltet. Und wenn wir sagen, der Beginn der Philosophie, eine etwas willkürliche Festsetzung, beginnt mit den Vorsokratikern, dann müssen eigentlich in den Schriften der Vorsokratiker jede Menge Gegensatzstrukturen zu finden sein. Und dem nachzugehen, ist die Aufgabe der Philosophie. Jetzt hoffe ich, dass wir dieses Gerät hier in Betrieb nehmen können. Ja. Irgendwie müssen wir das also da so rüberbringen.
Ich glaube, wir brauchen ein bisschen.
Kabel brauchen wir auch, ja. Ah, geht ja schon ganz wunderbar. Vielleicht kann man es etwas, ja, dass es nicht so verzerrt ist. Naja. Das kommt dann später auf unteren Teil. Kann man es noch etwas scharf kriegen vielleicht? Ah ja, so etwa. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Vorstellung der vorsokratischen Philosophen in dieser Form werden Sie wahrscheinlich selten finden. Ich habe sie nämlich deswegen so angeordnet, weil die Gegensatzstrukturen dieser einzelnen, ich will nur den Namen nennen, damit Sie mal diese Namen überhaupt gehört haben, diese Gegensatzstrukturen sind in der Denkweise dieser Philosophen sehr, sehr deutlich aufzufinden. Man muss eigentlich fast die Augen zumachen, wenn man nicht drüber stolpern will. Wir fangen ganz unten an, noch bei den Mythen. Wenn man mit Griechenland und von den Mythen spricht, dann ist ein Name nicht zu übergehen, der heißt Hesiod. Dieser Hesiod hat die bedeutendste Sammlung der griechischen Mythologien verfasst. 6. Jahrhundert vor Christus etwa war das. Und an dieser Stelle scheidet sich oder diskutiert man, ist er noch Schriftsteller der Mythen oder gehört er bereits zu den Philosophen? Wenn man sagt, die vorsokratische Philosophie beginnt mit Thales von Milet, ist das eine ziemlich willkürliche Feststellung. Denn auch vorher schon wurden auch nur bruchstückweise philosophische Ansätze gezeigt. Diese Ansätze findet man zum Beispiel bei Hesiod noch verpackt in diese mythischen Strukturen. Und so möchte ich Ihnen jetzt ganz den Anfang dieser Genealogie, dieser Schöpfungslehre, könnte man sagen, die Hesiod verfasst hat, ganz kurz vorlesen. Lasst uns zuerst von den Musen am Helikon feierlich singen, die auf dem mächtigen, heiligen Gipfel des Helikon wohnen und mit geschmeidigen Füßen im Reigen die tiefblaue Quelle und den Altar des gewaltigen Kronos-Sohnes umtanzen. Und nachdem sie die weiche Haut im Permessus, im Rossquell oder auch in den heiligen Flut des Olmeius sich wuschen, führten sie herrliche, sehnsuchtweckende Reigen am hohen Gipfel des Helikon auf. Sie bewegen im Takt ihre Füße, aufgebrochen von dort, im dichten Nebel verborgen, lassen sie sich durch die Nacht mit herrlichen Stimmen vernehmen, wenn sie den eigenschüttelnden Zeus schild. Die Herren des Argos, Hera auf goldenen Sandalen schreitend, dann die strahlende Jungfrau, Zeus eigenschüttelnde Tochter, Athene besingen, Phoebus, Apollon und Artemis, die sich treffenden Pfeile rühmt, den Landbeschirmer und Erderschütterer Poseidon, und in diesem Stil geht es dann weiter. Sie sehen, es ist hier noch tiefe Mythologie, noch wenig angedeutet, aber schon wenige Zeilen drauf wird von Hesiod geschildert, wie er zum Dichter berufen worden ist. Und hören Sie da jetzt genau an eine Stelle hin. Sie unterwiesen auch einst Hesiod. Er stellt sich also praktisch im Text selber vor, er ist ja der Autor dieses Werks. Sie unterwiesen auch einst Hesiod die schönen Gesänge, als er am Fuß des heiligen Helikon Schafe gehütet. Mich nun sprachen zuerst sie an, die olympischen Musen, Göttinnen, Töchter des eigenschüttelnden Zeus, mit den Worten: Hirten vom Feld, ihr feiges Gesindel, einzig nur Bäuche, leicht ist es uns, viel Trug zu verkünden, als wäre es Wahrheit, leicht auch, wenn wir nur wollen, reine Wahrheit zu sagen, sprachen's die Töchter des großen Zeus vollkommen im Reden. Ist Ihnen klar geworden, auf welche Stelle ich besonders Wert lege? Auf diese Unterscheidung, dass diese Musen eine doppelzüngige Sprache reden. Sie geben vor, sie können, wenn sie wollen, die Wahrheit, die Aletheia, verkünden. Sie können aber auch, wenn sie wollen, die Unwahrheit verkünden, die Meinung, die Doxa. Und diese Unterscheidung, die in dem Willen dieser Musen liegt, diese Unterscheidung von Wahrheit Wahrheitsanspruch und Meinung zieht sich durch die gesamte griechische Philosophie hindurch. Diese Stelle bei Hesiod könnte fast als der Beginn der Philosophie angesehen werden. Nun noch ein anderes Stück. Nein, ich glaube, ich habe gerade schon vorgelesen. Ja. Wo war das jetzt? Ja. Was jetzt kommt, einige Zeilen später, 3, 4 Zeilen später, steigt Hesiod in das ein, was dann schon in die Richtung der Philosophie geht. Und da reißen zum ersten Mal diese Gegensätze auf, von denen ich gesprochen habe. Wahrlich, am Anfang entstand das Chaos, danach aber Gaia mit ihrer breiten Brust, stets sicherer Wohnsitz für alle Ewigen, die im Olymp die schneereichen Gipfel bewohnen oder den düsteren Tartarus tief in der wegweiten Erde. Und mit ihr Eros, der schönste unter den ewigen Göttern, er, der Gliederlöser, der allen Göttern und Menschen klaren Verstand und besonnenen Rat bezwingt in der Seele. Erebos aber und Nyx, die dunkle, entsprossen dem Chaos. Aber aus Nyx wiederum entstand Hemera und Aither, die sie in Liebe von Erebos schwanger geworden ihm austrug. Wenn man das zum ersten Mal hört, diese Vielzahl von Göttinnen und Götternamen, dann kann man schon etwas im Kopf vielleicht schwindelig werden. Aber Sie haben vielleicht gemerkt, es sind immer Gegensatzpaare, die aufgetreten worden sind. Als männlich und weiblich, immer Gegensatz. Und es sind in diesen Gegensätzen schon der Urgegensatz, einer der Urgegensätze aufgezeichnet, die im Denken fast aller Völker, der Urgegensatz von Nacht und Tag auftritt. Und, Moment, wo ist mein Griffel? Und deswegen hat Hesiod ganz zu Recht am Anfang der Philosophie diese Stelle eingenommen. Sehen Sie hier, Hesiod, Gaius, Eros, diese Gegensatzpaare als erster Anfangpunkt, wo man sagen kann, hier an dieser Stelle beginnt das Absetzen des Denkens vom Mythos, hier beginnt ein, wenn auch nur ganz schwach ausgeprägtes Denken in begrifflichen Ausdrücken. Dann hat in dieser Art, wie Hesiod das gebracht hat, hat er eine erste Ordnung in das vorher überlieferte mythologische, etwas schwimmende Wesen gebracht. Allein durch die Anordnung in Gegensatzpaaren, diese gegeneinander Überstellung von Nacht und Tag, von Helle und Dunkelheit, hat er in das Denken eine gewisse erste begriffliche Ordnung hereinzubringen versucht. Man darf nicht glauben, der Meinung sein, das seien Spielereien gewesen. Wir müssen uns im Klaren sein, wie am Anfang des Denkens, als die Begriffe, das Handwerkszeug der Philosophie ja noch gar nicht da waren. Die mussten erst erfunden, erst geschaffen werden. Wie die Einzelnen sich bemüht haben, in diesen mythologischen, das wollte ich gerade sagen, Sumpf oder Wirrwarr, einen gewissen Ansatzpunkt von Ordnung hereinzubringen. Man darf dieses Chaos jetzt nicht verwechseln mit anderen Vorstellungen von Chaos. Sie kennen aus der Bibel vielleicht ganz am Anfang dieses Tohuwabohu, auch ein chaotischer Zustand. Aber dieses Chaos, von dem Hesiod spricht, hat eine andere Qualität. Das biblische, Anführungszeichen, Chaos war das Material, in dem ein Gott gewirkt hat. Das Chaos bei Hesiod selber war kein Wirkungsmaterial, sondern war in sich selber eine schöpferische Substanz, aus der heraus dann das sich gebildet hat, was dann später als Taghell und Nacht, als Aither und Himera und so weiter aufgetreten ist. Und so beginnt die ganze Philosophie mit einer Periode, die sich damit darüber Gedanken macht, was denn nun eigentlich der Grundstoff ist, aus dem die Welt, die Erde besteht. Und darum nennt man diese erste Periode dieser vorsokratischen Philosophie die kosmologische Periode. Sehen Sie, ich habe hier nur den Namen, damit Sie mal den Namen gehört haben, aufgeführt, um was es hier geht. Hier diese kosmologische Periode. Wir haben es hier wieder mit Hesiod zu tun, der ist als der Vertreter der Erde, ich sagte ja vorhin, Gaia mit ihrer breiten Brust, die aber tatsächlich sehr breit, das ist ein Symbol für die Erde, denn da leben die Götter drauf, auf dem Olymp. Dann als Gegensatz dazu ein Philosoph, Aximenes, sein Archä, sein Urstoff war die Luft, aus dem er alles sich gebildet vorstellt. Dann ein weiteres Paar, das war Thales, der das Wasser als erste Grundsubstanz angesehen hat, und dann ihm gegenüber Heraklit, ein Mann, mit dem wir uns heute Abend noch ausgiebig beschäftigen werden, mit seiner Auffassung das Feuer. Bei Thales merkt man sehr deutlich, was er mit Wasser meint. Ob er jetzt Wasser meint oder Luft oder irgendwas, ein anderer Philosoph, spielt gar keine Rolle. Aber sehen Sie sich im Klaren, bevor Thales war, war Wasser das Element des Gottes Poseidon. Es war eine göttliche Substanz. Thales erwähnt Poseidon überhaupt nicht. Für Thales ist das Wasser ein Element, wollte ich gerade sagen, das ist nicht richtig Ausdruck, eine Substanz, sagen wir mal, ein Etwas, das die Erde trägt. Die Erde schwimmt auf dem Wasser. Das ist zwar geologisch nicht richtig, aber schon physikalisch gedacht. Von Poseidon, der eigentliche Herr des Wassers, ist bei Thales überhaupt nicht mehr die Rede. Und auch die anderen dieser Philosophen nehmen auf die Götter keineswegs mehr Bezug. Auf der anderen Seite sind sie auch nicht in der Lage, sich ganz von diesem mythologischen Denken zu trennen. Immer wieder schlägt durch dieses Denken in alten Gottheiten, in alten Göttern durch. Alles ist voller Götter. Auch hier, sagt eines Tages Thales, als er am Herdfeuer sitzt und sich gewärmt hat, auch hier sind Götter. Das wäre also diese kosmologische Periode. Diese Frage nach dem Urstoff. Bei einem dieser Philosophen tritt nun etwas auf, das mit dem Urstoff eigentlich nichts viel zu tun hat. Das ist hier dieser Anaximander mit einem Apeiron. Dieses Apeiron, das gegensätzliche A, drückt aus, es geht um etwas, das dem Verborgenen entrissen wird, Apeiron, das Unbegrenzte. Man darf dieses Unbegrenzte des Anaximander nicht mit dem Unendlichen verwechseln. Unendlich ist ein sehr später Begriff und wird heute eigentlich von der Mathematik weitgehend beansprucht. Anaximander sagt einfach, er möchte das überlieferte, tradierte Chaos in einen anderen, von der Mythologie freien Begriff übersetzen, und so landet er bei seiner Vorstellung des Unbegrenzten, des Apeiron. Dass dann bei Anaximander auch wieder Gegensätze auftauchen, wie heiß und kalt, nur als Beispiel, das braucht uns nicht zu wundern. Wir müssen uns im Klaren sein, diese Leute damals haben doch nicht ein Thermometer gehabt wie wir. Die kannten doch nicht die Thermodynamik. Für die war heiß und kalt grundverschiedene Substanzen. Heute wissen wir, dass heiß einfach eine höhere Temperatur als kalt ist. Relative Begriffe. Mit diesen Begriffen, die haben die noch gar nicht gehabt. Die konnten damit gar nicht arbeiten. Die haben sich so nach und nach herausgestellt. Eine weitere Periode, nach dieser kosmologischen Periode, ist die ontologische Periode. So, da treten jetzt wieder neue Namen in unser Gesichtsfeld, wieder Heraklit in der Doppelfunktion, die er hat, und dann ein Gegensatz von Sein und Werden und konträr dazu der Gegensatz von Form und Materie. Diese Philosophen dieser Gruppe, die fragen nicht mehr danach, was ist die Grundsubstanz, die Arche der Welt, sondern die gehen noch eine Etage tiefer. Die fragen nicht, aus was die Welt besteht, aus was etwas besteht, sondern warum überhaupt etwas da ist. Und dieser Gegensatz, warum etwas da ist, wird von zwei Philosophen sehr intensiv vertreten. Ich sagte schon, der einigste Heraklit, seine Vorstellung ist das Werden, wie etwas sich entwickelt. Während sein Gegenspieler, fast ein Zeitgenosse aus der Parmenides, der Meinung ist, die Meinung vertritt, das Sein, das pure Sein ist es, auf was es ankommt. Und dass beides unter einen Hut nicht zu bringen ist, war für die damalige Zeit die große Diskussionsgrundlage. Von Heraklit, dann übergehen wir jetzt, weil wir nachher noch uns ausführlicher damit beschäftigen, aber auf etwas von Parmenides möchte ich doch eingehen. Wir sind es nicht mehr im türkischen Bereich, wo früher diese Vorsokraten da waren, also in Milet oder wie Heraklit in Ephesus. Wir sind zum ersten Mal jetzt in Italien angekommen. Diese Philosophie des Parmenides, diese Schule, heißt die Schule von Elea, die eleatische Schule. Elea ist ein kleines Städtchen, etwa 40, 50 Kilometer südlich von Pestum. Man kann es heute besuchen und ist stolz auf ihre Vergangenheit. Es heißt heute Velia. Was war nur die Lehre dieses Parmenides? Er hat zunächst einmal wieder auf eine alte Form zurückgegriffen, auf das Lehrgedicht. Früher war es ja so, dass nur ein begrenzter Teil der Leute lesen konnte, nicht sehr viele. Und deswegen wurden sehr viele Lehren in Gedichtform gebracht. Einfach deswegen, weil sie so memoriert werden konnten, mehr übertragen werden konnten. Und zwar hat auch dieser Parmenides seine Lehre in ein Gedicht gefasst. Wir müssen bei dem Parmenides aufpassen. Da gibt es zwei Traditionen. Die eine, von der wir heute reden, jetzt, ist der geschichtliche Philosoph Parmenides, der in Elea gelehrt hat. Das andere ist ein Dialog von Platon, das war einige Zeit später, der sich mit der Lehre des Parmenides auseinandergesetzt hat. Der Dialog des Platon-Parmenides. Den lassen wir heute vor, das ist eine spätere Zeit. Dieser Parmenides, bei dem finden wir die Gegensätze massiv gebündelt. Es sind drei Gegensatzgruppen, muss man schon sagen, mit denen der Parmenides sich befasst und hier diskutiert und an denen er eigentlich scheitert. Zur ersten Gegensatzgruppe ist der, und in einem Gedicht ist er sehr dramatisch geschildert, wie die Göttin auf einem Wagen in den Himmel entführt und ihm dort die Weisheit, die Lehre, das Sein offenbart. Also, es gibt in dieser Lehre des Parmenides die Wege des Seins und des Nichtseins. Hier, wenn also ein chinesischer Philosoph versuchen wollte, diesen Text in Chinesisch zu übersetzen, da käme ernsthaft in Schleudern. Denn da ist genau das passiert, was ich vorhin sagte. Es wurden die Hilfszeitwörter zu Substantiven verwendet. Das Sein, gibt es sowas? Und Parmenides kommt zu der Auffassung, es gibt nur das Sein, den Weg des Seins. Der Weg des Nichtseins, des Nichts ist, existiert nicht, ist ein falscher Weg. Dieser Gegensatz zwischen Sein und Nichtsein, die nicht unter einen Hut zu bringen sind, er sagt, es gibt das Sein. Der zweite Gegensatz, das zweite Gegensatzpaar, ist der Gegensatz von Wahrheit, von der Aletheia, dieser griechische Wahrheitsbegriff, und der Meinungen. Es ist genau dieser Gegensatz, der bei Hesiod von den Musen geoffenbart worden ist. Der wird hier Gegenstand der philosophischen Reflexion. Die Wege der Aletheia, der Wahrheit, und der Weg der Doxai, der Meinungen, der sterblichen Meinungen, sagt er sogar. Hier ist sein Ergebnis nicht ganz so einfach wie beim ersten Gegensatzpaar. Es gibt nur das Sein, es gibt nicht das Nichtsein. Er hat nämlich gemerkt, Parmenides, dass mit dieser Aussage, es gibt nur die Wahrheit und nicht die Meinungen, das ist zwar in seinem System logisch einwandfrei, hat aber einen enormen Nachteil. Es passt nicht zur Wirklichkeit. Um die Wirklichkeit zu beschreiben, muss Parmenides, Gott sei es geklagt, auch die sterblichen Meinungen zur Geltung kommen lassen. Und das war natürlich, ist ihm nicht sehr einfach gefallen, aber wenn er überhaupt was in der Welt erreichen will, muss er anerkennen, dass es nicht nur die unumstößlichen Wahrheiten gibt, sondern auch die sterblichen Meinungen. Innerhalb dieser sterblichen Meinung gibt es ein drittes Gegensatzpaar. Das sparen wir uns heute Abend, sonst wird man überhaupt nicht mehr fertig. Ich möchte noch erwähnen, dass Parmenides einen Schüler hat, von dem auch manchmal was zu hören ist, vor allem im Mathematikunterricht, das war Zenon. Dieser Zenon hat mit Hilfe von Gedankenexperimenten, das gab es schon damals, da hat nicht erst Einstein erfunden, versucht nachzuweisen, dass es das Nichtsein, die Meinung gar nicht gibt, dass es keine Bewegung gibt, dass es alles nicht gibt, dass alles nur das ewige Sein ist. Mit dem Pfeil, der durch die Luft schwirrt, angeblich, der aber doch, wenn man fast nicht wie eine Momentaufnahme von 1000 Sekunden in der Fotografie, als es damals noch gar nicht gab, sieht man den Pfeil, dass sich nicht bewegen. Er steht immer still. Und mit diesen Überlegungen glaubte Zenon nachweisen zu können, dass sein Lehrer Parmenides recht hat. Es gibt nur das Sein, es gibt nur die Wahrheit, nicht die Meinungen. Aber er ist damit nicht weit gekommen und nicht durchgedrungen. Und heute, wie ich sagte schon, im Schulunterricht, bei der Einführung in die Differentialgleichungen und so weiter, da werden Sie erinnern können, vielleicht wurde da Zenon angeführt als Beispiel, wie man das heute machen könnte. Ja, kommen wir zu einem Gegensatz dazu. Die Vertreter des Pythagoras, dieses andere Gegensatzpaar. Das Gegensatzpaar von Form und Materie. Form ist, ist dieses Paar, Gegensatzpaar, das vor allem Pythagoras vertreten hat. Auch kein ganz Unbekannter aus der Schulzeit her. Dieser Mann Pythagoras hat etwas ganz Neues in die philosophische Diskussion eingeführt. Die Diskussion über die Seele. Dieser Begriff taucht hier zum ersten Mal auf. Und er hat uns sofort ein neues philosophisches Problem beschert, das bis heute ebenfalls ungelöst ist, der Gegensatz von Seele und Körper. Das ist dann diese Sache, die seine Gegenspieler vertreten haben. Hier, Leukipp, Demokrit, Materie. Er kam mit seiner Schule zu dem Ergebnis, dass alles, was mit Seele zu tun hat, letzthin in dem Begriff der Form, der Zahl, festgelegt werden kann. Pythagoras ist der Philosoph der Zahl und der Form. Die Sache mit der Seele hat uns, wie gesagt, diesen Gegensatz beschert zwischen Körper und Seele. Das ist bei Pythagoras insofern etwas naheliegend gewesen, weil er auch von seiner ganzen Wesensart ein etwas merkwürdiger Typ war. Er war nicht so wie die anderen Philosophen, distinguierte ältere Herren, die auf der Stoa oder irgendwo diskutiert haben, sondern er war, etwas flapsig gesagt, so eine Art Wunderdoktor. Er hat ein bisschen ein außergewöhnliches Leben geführt, auch seine Lehre ist manchmal etwas sehr, sagen wir mal esoterisch. Aber trotzdem, wie gesagt, die Philosophie, die er in die Welt gesetzt hat, diese Philosophie der Form, der Seele, hat dann einen seiner späteren Nachfolger, nämlich Platon, ganz wesentlich beeinflusst. Einer seiner Mitkämpfer war ein Mann namens Anaxagoras. Dieser Anaxagoras, hier, da drüben, hat die Sache noch etwas zugespitzt. Er hat nicht nur von der Seele gesprochen, sondern einen weiteren Begriff in die Philosophie eingebracht, der uns auch bis heute beschäftigt und nicht aus dem Glauben lässt, nämlich den Begriff des Geistes. Also in diesen zwei Männern kommen zwei völlig neue Begriffe und neue Problemkreise in die philosophische Diskussion, die es bisher nicht gegeben hat. Pythagoras mit der Seele und Anaxagoras mit dem Geist, mit dem Nous, obwohl auch bei ihm dieser Geistgedanke, dieser Geist noch nicht ganz dieser völlig materiefreie Denkgegenstand war, als den man ihn heute versucht aufzufassen. Er hat dann schon noch irgendwie kleine, eine kleine Erdenrechte zu tragen gehabt. Dieser Anaxagoras hat noch etwas Zweites eingebracht, was ihn eigentlich für uns interessant macht. Er hat eine neue Erkenntnistheorie erfunden. Seine Erkenntnistheorie ist in dieser damaligen Zeit so enorm von Bedeutung gewesen, dass sie bis heute durchgehalten hat. Er hat nämlich einen Satz gesprochen: Die Phänomene sind eine Sicht auf das Unsichtbare. Er hat mit diesem Satz die Grundlagen geschaffen für eine experimentelle Vorgehensweise. Und dieser Grundsatz, dass man, wenn man einen Blick auf das Unbekannte werfen will, ausgehen muss von dem, was bekannt ist, das, was Sie sehen, dass dieses Bekannte einen Blick richtet, einen Blick freigibt, auf das zu erforschen Unbekannte, diese Theorie hat sie bis heute durchgehalten. Es ist eigentlich der erkenntnistheoretische Grundsatz der modernen Physik geblieben. Dazu sagt ein moderner Philosoph Schadewald: Es ist ein Methodensatz, der gültig geblieben ist für die ganze spätere Wissenschaft bis heute. So Großartiges konnte damals bereits in kürzester Form gesagt werden. Soweit dieser Zitat von Schadewald. Anaxagoras, auch diese Denker kommen nicht ganz los von der Vorstellung der Archä. Es muss irgendwas da sein. Bei Heraklit war es dann das Feuer und bei Anaxagoras war es eine Vielzahl von, eine unendliche Vielzahl von qualitativ unterschiedlichen kleinen Teilchen. Aber mit dieser Gedankenwelt ist er auch nicht sehr weit gekommen, weil es damit sehr schwierig ist, eine Einheit der Welt auch nur gedanklich zu konstruieren. Sein Gegenspieler war Leukipp und Demokrit. Sie sind dadurch bekannt geworden, dass sie die Erfinder der Atomtheorie waren. Der Begriff des Atoms stammt von Demokrit und ist bis heute aktuell. Wobei man natürlich sagen muss, dass das, was wir uns heute unter einem Atom vorstellen, von dem, was Demokrit und Leukipp gemeint haben, sehr verschieden sind. Soweit also jetzt dieser Schnelldurchgang durch diese vorsokratische Philosophie. Und jetzt möchte ich Ihnen an einem dieser Philosophen demonstrieren, wie dieses Denken abläuft. Auch hier kann ich nicht ins Detail gehen, das ist ganz klar. Wir müssen nur das Allergröbste uns heraussuchen. Es ist Heraklit. Heraklit hat schon in der Antike bei seinen Kollegen, ja, man muss sagen, einen Spitznamen gehabt. Man hat gesagt, er ist der Dunkle. Man versteht nicht, was er meint. Naja, von ihm sind so Sprüche bekannt wie alles fließt oder der Krieg ist der Vater aller Dinge. Vielleicht kommen wir nochmal drauf. Aber was im Zentrum seines Denkens steht, ist weder der Krieg als Vater aller Dinge, noch ist es das, was fließt. Das sind mehr Randerscheinungen. Im Denken, im Zentrum des Denkens von Heraklit, da steht der Logos. Auch das ist wieder ein neuer Begriff, der in der Philosophie in dieser Bedeutung zum ersten Mal auftaucht. Natürlich, wenn man Logos übersetzt, heißt es Wort, ganz klarer Fall. Und die Wörter gab es schon vor Heraklit. Aber das, was Heraklit mit Logos meint, ist etwas ganz anderes. Und es gibt bis heute in der Philosophenliteratur keine passende, allgemeingültige Übersetzung, was Logos eigentlich heißt. Man hat also heute noch dieses Problem, Sie alle können Goethes Faust, da beginnt ja die Sache auch mit dem Logos. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Wie übersetzt man eigentlich dieses Logos? Eine andere Textstelle ist Ihnen vielleicht auch bekannt, das Johannesevangelium beginnt auch mit dem Logos. Im Anfang war das Wort. Und Gott war das Wort. Und diese Übersetzung des Logos in die deutsche Sprache oder andere Sprachen hat sehr viel mit dem zu tun, was Heraklit darunter verstanden hat. Man kann nicht sagen, dass er das Logos mit Gott äquivalent setzt, aber es hat doch einen sehr, sehr göttlichen Einschlag. Normalerweise kann man das Logos übersetzen mit mit Maßgabe, mit Verhältnis, mit Auslegung. Das passt, aber es passt nicht immer. Darf ich Ihnen ein kurzes Zitat aus den Schriften des Heraklit vortragen, und zwar im Original Heraklit, nicht von einem anderen tradiert. Gegenüber der hier gegebenen, unabänderlich gültigen Auslegung, Auslegung ist hier Logos-Übersetzung, erweisen sich die Menschen als verständnislos, sowohl bevor sie als auch wenn sie diese Auslegung einmal gehört haben. Denn obwohl alles in Übereinstimmung mit der hier gegebenen Auslegung geschieht, gleichen sie Unerfahrenen, sobald sie sich überhaupt an solche Aussagen und Tatsachen versuchen, wie ich sie darlege, indem ich jedes Einzelne seiner Natur gemäß zerlege und erkläre, wie es sich damit verhält. Soweit Heraklit. Und schon an diesem Satz können Sie sich vorstellen, was für eine Gedankenarbeit man aufwenden muss, um nur an so einem Satz zu kauen, bis man weiß oder einigermaßen zu glauben weiß, was Heraklit damit gemeint hat. Logos ist also in diesem Zusammenhang so eine Art von Explizierung von des Vorgetragenen, von Erläuterung. Aber viel später kommen dann andere Sätze, wo der Logos sehr stark auf was anderes wieder hinzieht. Im Zentrum des Denkens von Heraklit stehen nun aber die Gegensätze. Heraklit, kann man sagen, ist der Philosoph der Gegensätze, wobei sein Schwergewicht nicht auf den Gegensätzen selber liegt, sondern auf der Einheit dieser Gegensätze. Und diese Einheit ist nicht eine Angelegenheit, die dialektisch in der Diskussion und Aussprache gegeben wird, sondern in der Realität der Dinge ist nach Heraklit diese Einheit gegeben. Ereignet sich diese Einheit, indem die Gegensätze ineinander umschlagen. Und in diesem Umschlagen der Gegensätze zeigt sich das, was Heraklit als Werden beschreibt. Das Werden sind die Umschlagen der Gegensätze ineinander. Und in diesen Umschlagen sorgt der Logos dafür, dass diese Gegensätze zu einer Einheit werden. Und diese Einheit wird nun in Gott erreicht. Der spezielle Punkt, sagt eine andere Herausgebergruppe der Schriften von Heraklit, nämlich Kirk, Hafen und Schoenfeld, die sagen, der spezielle Punkt ist der, dass jeder Gegensatz in Termini von Gott formuliert werden kann. Gott kann hier vom Logos nicht wesentlich verschieden sein und der Logos ist unter anderem derjenige Konstituent der Dinge, der sie zu Gegensätzen macht. Dieser Logos liefert also den Maßstab, in dem dieses Umschlagen stattfindet. Wieder ein Originalzitat von Heraklit, damit Sie ein ganz klein wenig spüren können, wie dieses Denken sich nach 2500 Jahrtausenden anhört. Heraklit: Der Gott ist Tag-Nacht, Winter-Sommer, Krieg-Frieden, Sättigung-Hunger. Er wandelt sich genau wie Feuer, wenn es sich mit Duftstoffen verbindet. Also hier wird wirklich die Einheit von, ich wörtliches Zitat, Tag-Nacht, nicht von Tag und Nacht, sondern von Tag-Nacht, Sommer-Winter. Diese Einheit vollzieht sich und zwar in Gott. Wobei natürlich eine andere Frage ist, was sich da Heraklit darunter vorgestellt hat. Man vermeint geradezu, diesen Kampf zwischen den Gegensätzen zu spüren und ihr umschlagen ineinander. Ganz kurz, um das von Heraklit zusammenzufassen, was ich gesagt habe, das Werden darf man nicht einseitig auffassen als sich entwickeln, sondern eher als ein Verändern, ein sich Verändern. Diese Veränderung, das Verändern, geschieht auf dem Weg des Umschlagens der Gegensätze, von einem Gegensatz in den anderen. Der Maßstab dieses Umschlagens ist der Logos und sein Ziel ist die Einheit der Gegensätze. Das wird also etwa so ausschauen, wenn wir das mal kurz anmalen wollen. Wir nehmen einen Sachverhalt A und das hier ist das Umschlagen. Und dann kommen wir zum Sachverhalt B. Dieses Umschlagen wird gesteuert vom Logos. Und in diesem Prozess zeigt sich für Heraklit die Einheit des Seins. Dieses Schema, das ich da angemalt habe, verführt geradezu, es in die Sprache der Gegenwart zu übersetzen. Nur um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, wie mit diesen alten Gedanken ganz moderne Sachverhalte zum Ausdruck gebracht werden können und einem Verstehen, einem Umschlagen des Mythos in das Wissen sich vollziehen kann. Wenn wir anstelle von A ein ganz modernes Phänomen setzen, zum Beispiel die Welle, und nehmen hier das Teilchen, Sie kennen all den Gegensatz aus der modernen Physik, und hier anstelle, was das Umschlagen beschreibt, nicht diesen Logos, sondern eine ganz moderne Sache, nämlich die Schrödinger-Gleichung, dann haben Sie das, was in der hat es kaputt gemacht, was sich in der modernen wissenschaftlichen Überlegungen als die Einheit der Welt beschreiben lässt. So kann man so alte Gedankenmodelle ganz modern nicht interpretieren. Diese Sache drängt sich einem geradezu auf. Es gibt in anderen Kulturen und auch in unserer eigenen Kultur in der Frühzeit auch diese Gegensätze und das Umschlagen der Gegensätze. Ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht mal mit der chinesischen Literatur befasst haben. Da gibt es ein Buch, das Buch der Wandlungen, das I Ching. Das lebt davon, das ganze Buch, das Zeichen, die chinesische Schrift, ich eine Zeichenschrift, das Zeichen umschlagen von einer Bedeutung in das andere. Und dieses I Ching ist heute noch ein philosophisches Buch in China, wird allerdings auch für Orakelzwecke benutzt. Man sticht da rein und schlägt mal auf, um zu sehen, was es da zu lesen gibt. Eine andere, aus unserer Kultur, ein anderer Philosoph, hat sich so mit den Gegensätzen befasst, dass man vermuten könnte, er hat den Heraklit gelesen. Und es ist nicht mal unmöglich, dass er ihn gelesen hat. Es ist nämlich Nikolaus von Kues. Warum sollte er nicht Heraklit gelesen haben? In seiner Auffassung des einen als einer Vielheit entgegengesetzter Bestimmungen hat Heraklit diese Coincidentia Oppositorum, die Gottesvorstellungen des Nikolaus von Kues, vorweggenommen. Erkenntnis, darum geht es eigentlich. Erkenntnis ist ein Prozess, der in diesem Umschlagen der Gegensätze, in diesem Auflösen der Gegensätze sich vollzieht, damals wie heute. Ich habe jetzt auch über den Gegensätzen geredet, dass vielleicht der Verdacht aufkommen müsste, ist Gegensatz und Gegensatz eigentlich immer das Gleiche. Es ist es nicht. Es gibt drei Arten, ganz grob, drei Arten von Gegensätzen. Das eine sind die absoluten Gegensätze. Das war damals zur Zeit von Heraklit und von anderen Tag und Nacht. Die waren so absolut, dass man sie sich als Person, als Götter vorgestellt hat. Später hat man dann gewusst, dass Tag und Nacht irgendwas, man wusste nur nicht genau, mit der Umdrehung der Erde zu tun haben muss. Da hat man gewusst, es sind keine absoluten Gegensätze mehr. Es sind auch noch nicht die nicht verstandenen Gegensätze. Und als dann endlich klar war, was es mit Tag und Nacht auf sich hatte, dann war der Gegensatz von Tag und Nacht ein verstandener Gegensatz. Unsere Erkenntnis vollzieht sich also dadurch, dass nicht verstandene Gegensätze auf dem Weg über diese noch nicht verstandenen relativen Gegensätze in die klassischen verstandenen Gegensätze umschlagen. Tag und Nacht ist auch heute noch ein Gegensatz. Unsere ganze Zivilisation, unsere ganze Zeit lebt davon, dass wir Tag und Nacht unterscheiden. Und doch ist es für uns kein Gegensatz mehr. Ganz klarer Fall, es wird dann Nacht, wenn die Sonne durch die Drehung der Erde aus dem Blickfeld kommt. Trotzdem bleibt Tag und Nacht für uns ein Gegensatz. Und die Dichter leben davon und die Liebespärchen wissen das auszunutzen. Da ist mit Händen zu greifen an diesen Entwicklung der Gegensätze, wie sich aus dem Denken in dem immer näheren Heranpirschen an die Sachverhalte das Wissen vollzieht, das Wissen herausbildet. Nun gibt es eine weitere Art von Gegensätze, die ich nur am Rand erwähnen möchte. Aus Ihrer Kindergartenzeit kennen Sie vielleicht nur ein Gedicht. Dunkel war's, der Mond schien helle, auf die schneebedeckte grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle. Kennen Sie das? Nicht? Was haben Sie im Kindergarten verpasst? Langsam um die runde Ecke fuhr. Ich will es nicht vortragen bis ins Detail, dieses Gedicht. Aber dieses Gedicht ist gefüllt voll mit Gegensätzen. Das sind aber ganz andere Gegensätze als die, die wir gerade eben gehabt haben. Das sind Gegensätze, möchte sagen, es sind definitorische Gegensätze. Es ist ganz klar, dass es keine runde Ecke gibt. Das ist nicht kein Gegensatz an sich, sondern es ist konstruiert, weil eine Rundung, eine Ecke aber unterschiedlich definiert sind. Deswegen ist es kein Gegensatz in dem Sinn, wie Heraklit das gemeint hat. Und doch haben diese Gegensätze, fast konstruierten dialektischen Gegensätze einen bedeutenden Philosophen gehabt, der davon gelebt hat, ich meine Hegel, These, Antithese und Synthese. Das ist in einem geschlossenen Lehrsystem, wie es Hegel hatte, für ihn der Schlüssel zum Verständnis der Welt geworden. Auch Hegel ist damit gescheitert und seine Physik ist heute nicht zum Lesen empfehlen. Das also zum Thema Gegensätze. Heraklit hat aber nicht nur sich mit den Gegensätzen befasst, das war sein Hauptgebiet, das war sein eigentlicher Beitrag zur Philosophie. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, er hat auch eine Naturphilosophie gehabt. Er war der Erste, der mit der Kosmogonie endgültig Schluss gemacht hat. Er hat die Ewigkeit des Kosmos, die Ewigkeit der Welt gelehrt. Und seit Heraklit haben alle Philosophen, Astronomen, Wissenschaftler die Sache mit der Ewigkeit der Welt für den Stand der Wissenschaft ihrer Kenntnis gehalten. Sie wissen selber, auch das ging nicht gut aus. Im letzten Jahrhundert wurde ja diese Spiralnebelflucht und die Hintergrundstrahlung entdeckt und damit war es auch mit der Ewigkeit der Welt vorbei. Also auch Heraklit, dieser große Philosoph, war nicht ganz in der Lage, einwandfrei oder immer fehlerfrei zu denken. Auch das Wissen, das wir erwerben, jedes Wissen, das von Heraklit, das von jedem anderen, auch von uns, ist nur ein vorläufiges Wissen. Dieses Wissen weiter auszubauen, diesem Wissen nachzugehen, versuchen, unseren kleinen Beitrag, so wie ihn jeder leisten kann, voranzutreiben. Dieses Wissen muss ja jeder für sich selber erwerben. Auch wenn man es liest, muss man es verstehen. Dieses Wissen nachzuvollziehen, das ist unsere Aufgabe. Während des Studiums, und glauben Sie mir, es wird im späteren Leben nicht anders. Es geht in diesem Stil weiter. Wir müssen das, was wir von diesen alten Männern gelernt haben, es waren wie gesagt fast nur Männer, müssen wir nachdenkend nachvollziehen. Es sind die Probleme, die damals waren und die es heute noch gibt. Das, was wirklich interessant ist, das sind nicht so Dinge, aus was Wasser besteht. Sicher auch interessant, wenn man Chemiker wird. Aber die Grundfragen, die uns alle interessieren, sind durch die Wissenschaft bis heute nicht gelöst. Aber wir müssen einfach diesen Weg weitermachen. Eine Rückkehr zu den Mythen ist kein Weg. Dankeschön.
Wir haben zu danken, Herr Wörle. Darf ich es mal ausmachen?
Das machen wir aus, ja.
Dann müssen wir uns unterhalten. Auch nicht mehr. Ja, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich hätte vielleicht vorab sagen sollen, dass wir es als gute Regel hier bei den Vorträgen haben, dass wir im Anschluss ein bisschen diskutieren und die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Offenbar hat es sich ja zur Diskussion angeregt, weil immer eine gewisse Geräusch. Kulisse da war. Ich würde Sie bitten, das künftig ein bisschen anders zu handhaben. Das ist für einen Referenten relativ anstrengend. Also, Sie haben eine Menge gehört über die Vorsokratiker und das Denken in Gegensätzen. Haben Sie Fragen an den Herrn Röhrle? Haben Sie alles verstanden? Da sind zwei Fragen gleich. Wer von Ihnen startet zuerst?
Ich wollte nur fragen, Sie haben das von drei verschiedenen Arten von Gegensätzen gesagt, Herr Röhrle. Ich habe allerdings nur die absoluten Gegensätze und die definitorischen mitbekommen. Vielleicht habe ich irgendwas.
Also diese drei Gegensätze sind der absolute Gegensatz, dann dazwischen der relative Gegensatz, der Gegensatz zwischen dem absoluten und dem verstandenen Gegensatz. Und der dritte Gegensatz ist der verstandene, der klassische Gegensatz. Nehmen Sie das Beispiel von Tag und Nacht. Da kann man also die Sache sich gut vergegenwärtigen. In der Antike und bei vielen Naturvölkern sind Tag und Nacht substanziierte Geistwesen, Götter auf jeden Fall, keine Ereignisse, die ineinander umschlagen. Tag und Nacht wechselt ja ab, schlägt einander um. Und einer aus der modernen Zeit dieser Gegensätze, die noch nicht verstanden sind, wo wir also das Endziel des klassischen Gegensatzes noch nicht erreicht haben, aber den Ausgangspunkt des absoluten Gegensatzes auch verlassen haben, ist in der Physik diese Angelegenheit mit Welle und Teilchen. Das ist ein relativer Gegensatz, man sagt auch manchmal dazu komplementärer Gegensatz. Also diese drei Arten, der absolute, der nicht unter einen Hut zu bringen ist, weil die Leute, die Menschen noch nicht so weit sind, dann am anderen Ende der verstandene, der klassische Gegensatz und dazwischen als Übergangsstadium der relative Gegensatz.
Okay, danke.
Sie hatten eine Frage?
Ja, wäre zufälligerweise dieselbe gewesen.
Das wäre wieder. Okay, die dürfte beantwortet sein. Haben wir noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Leuchtet Ihnen das ein, dass wir in Gegensätzen denken? Glauben Sie, das spielt für Sie eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich schon sagen, weil ein Gegensatz, in Gegensätzen zu denken, bedeutet ja eigentlich, die Welt für sich begreifbar zu machen, indem man eine Entscheidung sich heraussucht. Also sobald man eine bestimmte Annahme macht, also eine Meinung trifft und dazu dann eine Antithese entwickelt, findet man halt irgendwie und kann sich dazwischen bewegen. Also man untersucht ein Gebiet, das man vorher abgesteckt hat. Also daher macht es für mich eigentlich schon Sinn. Erst zu, durch die Bestimmung von Gegensätzen die Strecke zu bestimmen, die ich untersuchen will.
Ich glaube schon auch, dass man sich nur dann wirklich begreifen kann, wenn man sich sozusagen eine Abgrenzung dazu sucht. Also im Gegensatz sozusagen, um das, was man eigentlich würden sich definieren oder was man eigentlich als Erkenntnis haben würde, besser einzugrenzen. Ich denke, das ist auch wirklich wichtig.
Ja, wie wollen Sie etwas prüfen? Ja, also versuchen Sie mal, drehen Sie den Spieß mal um. Versuchen Sie mal zu denken ohne Gegensätze. Probieren Sie es mal aus. Das ist ein anstrengender Abend. Oder ein kurzer, wie Sie wollen. Ich glaube, in der Tat, da kommen Sie in Schwierigkeiten. Das ist nicht so einfach. Und wir haben bei der Planung der Reihe, habe ich Herrn Röhrle gebeten, mit seinem Thema den Anfang zu machen. Das ist zwar ein schwieriger Anfang, weil er in alte Felder der Philosophie zurückführt, die Sprache erschließt sich einem nicht so leicht und so weiter. Aber ich finde, dass die Beschäftigung mit den Vorsokratikern und diesen Übergang vom Mythos zum Wissen für sehr entscheidend, weil wir daran im Grunde ja, die Grundlagen, die Basis festmachen können, in deren Rahmen wir uns immer noch bewegen. Also dieses Denken, das uns prägt heute, unser Selbstverständnis, unsere Art, Wissenschaft zu treiben, zu denken, mit uns selbst umzugehen, mit den Fragen umzugehen, die uns beschäftigen, ist ein ziemlich alter Hut. Die Vorgehensweise, die Herangehensweise, die ist rund 2500 Jahrtausende alt. Und das finde ich schon wissenswert. Das ist auch ein Anliegen natürlich solch einer Reihe, dass Sie so etwas mal vor Augen geführt bekommen, dass Sie wissen, woher wir kommen. Womöglich hilft das einem, wenn man sich selbst verstehen will, zu erfahren, dass manches seine Geschichte hat. Übrigens, obgleich das so alt ist, kann man mit diesen Fragen noch heute ganz aktuell Philosophie betreiben. Einer der beiden Herren, die hier vor Ihnen stehen, hat seine Doktorarbeit über den Begriff der Komplementarität geschrieben, also über Gegensatzpaare philosophisch auseinandergesetzt. Ich war es nicht. Also man kann damit heute ganz aktuell arbeiten und kann genau an der Stelle mit diesem Begriff der Komplementarität, etwas modernerer, sage ich jetzt mal aufgemotzter Begriff für Gegensatzpaare, tatsächlich eine Brücke schlagen zwischen aktueller Philosophie und aktueller Physik. Herr Wörle hat die Auseinandersetzung erwähnt zwischen Carl Gustav Jung, einem bedeutenden Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts, und Wolfgang Pauli, einem bedeutenden theoretischen Physiker des 20. Jahrhunderts. Deren Auseinandersetzung kreiste genau um den Begriff der Komplementarität. Und die beiden versuchten, Erkenntnisse aus der Psychologie und Erkenntnisse aus der Physik zusammenzuführen, womöglich auch da einen Gegensatz aufzuheben, umschlagen zu lassen in etwas Neues. Und auf deren Basis stellte dann Herr Wörle seine Doktorarbeit und baute diesen Begriff mächtig aus. Wenn mich nicht alles täuscht, steht ein Exemplar in der Bibliothek, falls jemand mal sich vertiefen möchte, eine lohnende Lektüre. Ja, haben Sie noch Fragen? Wollen Sie was sagen? Wir machen ein bisschen historisch weiter nächste Woche. Einen gewaltigen Sprung, aber immerhin haben wir noch einen Blick zurück zu tun. Wir werden in der nächsten Woche den Herrn Pfeil hören, der wird sich mit der Renaissance beschäftigen. Ich freue mich, wenn Sie wieder da sind. Ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Werbung machen für den Abend. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr. Viel Vergnügen und nochmals herzlichen Dank, Herr Röhr.
Thank you.